Ja, guten Morgen allerseits. Es ist schon mal wieder interessant, hier zu sein. Und das hat gleich für die, die später gekommen ist, wieder mit einem kleinen Unfall begonnen. Ich bin von der Rampe gefallen. Ja, dachte ich, hier wird dann was Neues ausprobiert und dann probieren wir es gleich mal aus. So. Aber ich bin gesund hier oben angekommen und das ist gut. Der Predigttext, den habt ihr ja auf dem Wochenzettel gelesen. Ich lese ihn noch mal vor. Jesaja 55, 6 bis 12. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch herfrohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergeht. Amen. Ich bete. Unser Gott und Vater, wir haben den Wochenvers gehört, dass wir heute, wenn wir deine Stimme hören, unser Herz nicht verstocken. Wir haben jetzt dein Wort vernommen, wie du es vor über 2500 Jahren durch den Propheten Jesajas ausrichten lassen. Und wir bitten dich für uns, dass du uns, jedem von uns, das eine Wort, den einen Satz sagst, in dieser Predigt auch, der uns im Vertrauen auf dich leben lässt, der uns Hoffnung gibt und Mut schenkt, der uns aufrichtet und Perspektiven gibt. Segne mein Reden und segne unser Hören. Amen. Im Wochenvers und auch im Predigttext wird deutlich, was das Thema dieses Sonntages ist. Wirksamkeit des Wortes Gottes. In Jesaja 55 heißt es, ich habe es gelesen, das Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. So die Kernaussage des Predigttextes. Gottes Wort schafft, was es sagt. Für Bibelkenner ist das ganz klar, das stimmt. Schon am Anfang der Bibel heißt es, und Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde Licht, es wurden Himmel und Erde. Das Land wurde getrennt von dem Wasser der Urflut. Gott sprach und Sträucher und Bäume entstanden. Tiere im Wasser, Tiere in der Luft, Tiere zu Land. Und schließlich am sechsten Tag spricht Gott und er spricht Gott wie zu sich selbst, hat man fast den Eindruck. Lasset uns Menschen machen. Und er schuf den Menschen zu seinem Bilde. Schon am Anfang der Bibel wird also deutlich, Gott spricht und es geschieht. Gottes Wort ist wirksam. Es schafft das, was Gott verheißt und was er umsetzen will. Das wird auch an der Ursprungssituation deutlich, in die hinein Jesaja sein Wort von der wunderbaren Wegführung Gottes verkündet. Wunderbare Wegführung Gottes. So ist der heutige Bibeltext in der Lutherbibel überschrieben. Und in dieser Überschrift klingt die Ursprungssituation an. Das Volk Israel lebt verbannt in der Fremde. Sie sind nach Babylon verschleppt. In Psalm 137 beweinen die Verbannten ihre Situation. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande, denn dort hießen sie uns singen. Die, die uns gefangen hielten, singen und in unseren Heulen fröhlich seien. Singt uns ein Lied von Zion. Wie können wir dem Herrn ein Lied singen im fremden Land? So geht es vielen Flüchtlingen heute auch unter uns. Selbst wenn sie in solch einem reichen Land Unterschlupf gefunden haben, wie es Deutschland ist, oder Aufnahme und Asyl gefunden haben. So geht es den Flüchtlingen hier. Die Sehnsucht nach der Heimat, die Sehnsucht nach Zuhause macht den meisten Flüchtlingen ihr Herz und ihr Leben schwer. Wie können wir dem Herrn ein Lied singen im fremden Land? Genau in diese Situation hinein verkündet Jesaja den Verbannten dieses Wort von der wunderbaren Wegführung Gottes. Er fordert sie auf, noch in der Verbannung, er fordert sie auf, Gott zu suchen. Und was heißt das anderes, als mit Gott ins Gespräch zu kommen? Was heißt das anderes, als sich auf die Gebote und die Verheißung Gottes neu einzulassen? Suchet den Herrn, rufet ihn an. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken. Er bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen. Er bekehre sich zu seinem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Durch das Wort des Propheten Jesaja ruft Gott sozusagen den Rest Israels. Viele sind sicher auch getötet und gestorben in der Verbannung. Ruft er den Rest Israels, die Verbannten in Babylon, in die lebensschenkende und lebensschaffende Gemeinschaft mit Gott hinein. Er schenkt ihnen die Verheißung, dass sie zurückkehren werden, zurück nach Zion, zurück in die Heimat, zurück in die Freiheit. Und mit welchen Worten er das sagt: Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken und mit Jauchzen alle Bäume in die Hände klatschen. Für uns irrealistische und doch schöne Bilder. Die Bäume klatschen in die Hände, weil das Volk Gottes in die Heimat zieht. So beschreibt der Vers 12 die Rückkehr der Verbannten. Gottes Wort ist wirksam, so lesen wir es und verstehen es aus der Geschichte. Gottes Wort ist wirksam durch das Propheten und durch das Verheißungswort. 538 vor Christus erließ der Perserkönig Kyros ein Edikt, dass es den verbannten Israeliten erlaubte, nach Juda zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen. Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Diese verheißungsvolle Botschaft spricht Jesaja in eine Zeit hinein, die alles andere ist als hell und hoffnungsvoll. Jerusalem und das jüdische Reich sind zerstört. Manche sind auch nach Ägypten geflohen. Viele werden getötet worden sein. Trotzdem oder gerade deshalb spricht Jesaja im Auftrag Gottes von der jubelnden Heimkehr. Er spricht vom Wiederaufbau der Stadt, des Landes und vor allen Dingen von Wiederaufbau des Ortes, an dem die Israeliten immer Gott begegnet sind, vom Wiederaufbau des Tempels. Und wir lernen, Gottes Wort ist wirksam. Gott erfüllt seine Verheißungen. Er erfüllt die Verheißung seiner Propheten und führt sein Volk zurück ins verheißene Land. Jesajas Worte, Jesajas Vision reicht über die Ursprungssituation hinaus. Sie reicht bis zu einem Mann, von dem es in der Bibel heißt, er ist gerecht und gottesfürchtig und wartet auf den Trost Israel. Von wem rede ich hier? Von Jesus? Nee, das ist er noch nicht ganz. Er wartet auf den Trost Israels. Noch etwas wird von diesem Mann gesagt. Der Heilige Geist war auf ihn. Und dann sehen wir die Szene. 8 Tage nach der Geburt Jesu ist ja üblich Beschneidung. 8 Tage nach der Geburt Jesu bringen die Eltern Jesus in den Tempel. Und da steht dieser Mann. Nimmt Jesus auf den Arm und Simeon betet mit und über dem Baby Jesus. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast, allen Völkern, ein Licht zu erleuchten der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Bis Simeon reicht die Verheißung des Jahr. Und nicht nur bis Simeon, sondern auf Jesus Christus hin. Und wir können jetzt das Leben Jesu auf die Wirksamkeit des Wortes Gottes durchgehen. Seine Worte, seine Taten, sein Kreuz, seine Auferstehung. Und wir können dann erkennen und werden erkennen, dass Jesus selbst in Person das wirksame Wort Gottes ist. Der Trost, dass er das Licht ist, dass er das Leben schenkt und dass er unser Leben und auch meinem Leben Heil gibt und Heil macht in aller Erfahrung von Zerbruch, Leid und Vergänglichkeit. Am Anfang des Johannesevangeliums heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann geht es ein paar Verse weiter. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade. Und mitten in diesem Hymnus, so hat man den Eindruck, mitten in diesem Hymnus über das menschgewordene Gotteswort, klingt auf einmal etwas an, nämlich die Beziehung zu uns. Da heißt es denn, allen aber, die ihn aufnahmen, allen, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben, Gottes Kinder zu sein. Für mich ist genau dieser Begriff Gotteskind. Nach meinem Fahrradunfall 2019, ihr seht das mit Querschnittlähmung und allem, was drüber und dran hängt, ist das zum Anker geworden. Obwohl ich auch Zeiten kenne, in denen ich immer wieder traurig bin. Traurig, dass ich nicht mit meiner Frau mehr in die Berge gehen kann. Dass ich nicht mehr begeistert Fahrrad fahren kann bis zur Erschöpfung. Dass ich nicht mehr joggen und keine Klettersteige mehr gehen. Obwohl ich immer wieder traurig bin über dieses geht nicht mehr, hält mich die Gewissheit und gibt mir Trost im Leben und gibt mir Kraft, dass ich Gottes Kind bin. Gottes geliebtes Kind. Trotz oder gerade wegen der Querschnittslähmung und mit all dem, was dazugehört, könnte ich euch viele Geschichten noch erzählen zur Querschnittslähmung, die mich einschränkt. In dieser Woche, manche von euch hören es bestimmt, läuft im Evangeliumsrundfunk ein Wochenlied von Konrad Eisler, interpretiert von Beate Link und Klaus-Peter Eberwein. Wir leben, um für ihn zu leben und sterben nicht für uns allein. Wir leben, um ihn zu erheben und sterben, um bei ihm zu sein. Der Moderator Kai-Uwe Wojcik sagt zu diesem Lied, es geht ums Loslassen all dessen, was im Leben vielleicht lieb und teuer geworden ist, zugunsten dessen, was viel mehr wert ist und ewig Bestand hat. Es geht nicht weniger als um das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das Lied nimmt ein Wort des Apostel Paulus aus dem Römerbrief auf. Ein Wort, das ich auf jeder Beerdigung, auch hier in der Gemeinde, gelesen habe. Römer 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das gilt jetzt auch für Walter Ehmer, an den wir gerade gedacht haben. Leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Gottes Wort ist wirksam als Mensch gewordenes Wort in Jesus Christus. Als ein Wort, das zum tragfähigen Wort, ein Bibelwort vielleicht, das zum tragfähigen Wort in unser Leben wird. Ein Wort, das in Gott in unser Leben hinein, du bist Gottes Kind, gesprochen wird. Wir leben, um für ihn zu leben und sterben nicht für uns allein. Wir leben, um ihn zu erheben und sterben, um bei ihm zu sein. Noch eine letzte Facette der Wirksamkeit des Wortes Gottes. Jetzt kannst du die PowerPoint mal einblenden. John Mark. Viele von euch haben das mitbekommen, dass ich in dem Verein sogar Geschäftsführer bin von dem Verein 500 Jahre Täuferbewegung 2025 e.V. Und wir haben halt uns schon 2018 zusammengesetzt, also vor meinem Unfall noch, und haben eine kleine Gruppe aus Mennoniten und Baptisten gebildet, mit denen wir das sogenannte Täuferjubiläum 2025 vorbereiten wollen. Das Täuferjubiläum, wir haben das unter das Stichwort gestellt, gewagt in der damaligen Zeit, vielleicht auch gewagt in der heutigen Zeit. Gewagt, 500 Jahre Täuferbewegung, 1525 bis 2025. Die Täuferbewegung ist eng verknüpft mit der Geschichte der Reformation in Zürich. Um Zwingli, den Züricher Reformator, entsteht Anfang der 1520er Jahre ein Kreis von Personen, und das heißt jetzt an vielen historischen Stellen auch so, von Personen in Anführungsstrichen, die im Wort Gottes arbeiteten, die sich vom Wort Gottes anrühren und leiten lesen. John Mark, machst du die zweite Folie? Wir haben die 5 Jahre unter jeweils einen Jahresthema gestellt. 2020 hat es angefangen, gewagt, mündig leben. 2022 gewagt, gemeinsam leben. 2023 gewahr, konsequent leben. Nee, 2022 ist das, ich bin um eine Zeile verrutscht. Und jetzt im Jahr 2023 gewagt, gewaltlos leben. 2025 kommt er noch, gewagt, in Hoffnung leben. Und wir geben zu jedem dieser Themen, geben wir Material und Themenheft heraus. Ich habe euch eines mal mitgebracht. Wen es interessiert, der kann das nachher mal angucken. Eines, die sehen so aus. Ich finde, sie sind uns gelungen. Ja, ich lege das mal erstmal hier hin. Und wir bekommen eigentlich guten Zuspruch darauf. Sie sind uns gelungen. Und jetzt in der nächsten Woche, diese Woche, kommt im Grunde genommen das Heft raus, das für dieses Jahr gilt. Gewagt, gewaltlos leben. Ein Themenheft, das uns auch herausfordert. Gewagt, gewaltlos leben in dieser Zeit, in der die Medien oder in der es in den Medien nur noch darum geht, Waffenlieferungen zu tätigen. Die Panzerfrage ist durch, jetzt werden Kampfflugzeuge thematisiert. Einen ganz anderen Akzent setzen die ersten Täufer im 16. Jahrhundert. Neben den Themenheften haben wir, und da seht ihr schon das Bild, eine Wanderausstellung zum Motto der Täuferbewegung erstellt. Gewagt, 500 Jahre Täuferbewegung 1525 bis 2025. Diese Wanderausstellung besteht aus sogenannten 8 Roll-Ups. Eines davon seht ihr da auf der Leinwand jetzt. 8 Roll-Ups, die eben erstmal eine Einführung haben und dann auch jeweils jedes Jahresthema beleuchten. Und ich habe euch die Wand oder dieses Roll-Up mitgebracht, das für das heutige Jahr gilt. Machst du eins weiter? Gleich oben könnt ihr vielleicht lesen, fängt das auf dem Roll-Up an, unter diesem Thema gewagt, gewaltlos leben. Ein Text. Für Christinnen und Christen der täuferischen Kirchen bedeutet die von Jesus gelehrte Gewaltlosigkeit, keine Dienste an der Waffe zu leisten, auf Vergeltung zu verzichten und sich nicht gegen Verfolger und Gewalttäter zur Wehr zu setzen. Unter dieser These werden dann zwei Personen vorgestellt. Machst du weiter? John Mark? Ist schon. Ach so, das steht schon. Werden zwei Personen vorgestellt. Ihr könnt das da lesen, genau. Der eine ist Michael Sattler, ein einflussreicher Vertreter der Täuferbewegung in erster Stunde. Und die zweite ist Ella Jo Baker, die sogenannte Mutter der Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Von Ella Jo Baker heißt es im Verlauf des Textes, sie galt den Studierenden als spirituelle Mutter und als weiblicher Gandhi. Michael Sattler, da seht ihr sie beide, zumindest erstmal oben die Ella Jo Baker und dann eben den, und dazu sage ich noch etwas, gefolterten und zu Tode verbrannten Michael Sattler. Michael Sattler war 1525 der Leiter einer repräsentativen Täuferversammlung. Diese Täuferversammlung fand in Schleitheim statt und verfasste die uns heute noch maßgeblich als erstes Täuferbekenntnis bekannten Schleitheimer Artikel. In Artikel 4 dieses Bekenntnisses heißt es, so werden dann auch zweifellos die unchristlichen, ja teuflischen Waffen der Gewalt von uns fallen, als das in Schwert, Harnisch und dergleichen. Und jede Anwendung davon, sei es für Freunde oder gegen die Feinde, Kraft des Wortes Christi, ihr sollt dem Übel nicht widerstehen. Deutlich wird, dass die Überzeugung der Gewaltfreiheit für die Täufer aus dem Wort Gottes erwächst. Mit ihrer Überzeugung fragen sie uns heute, und ihr, wie wollt ihr leben nach dem Wort Gottes? Am Ende, und jetzt lesen wir die letzte Folie, glaube ich, am Ende der Tafel dieses Roll-ups sind denn so ein paar Gedanken und Fragen an uns gerichtet. Und die erste Frage, ich kann sie von hier nicht lesen, aber ihr könnt sie vielleicht lesen, beginnt Gewaltfreiheit nicht bereits im Denken? Wegen dieser Tafel bekamen wir schon einige Zuschriften, die unter anderem dann unsere Undifferenziertheit als Gruppe, als Vorbereitungsgruppe bemängelten. Auf einer dieser Zuschriften habe ich folgendermaßen geantwortet. Ich zitiere, nachdem nun die Patriots, die Marder, die Leoparden in die Ukraine geliefert werden, steht die Forderung nach Militärflugzeugen im Raum. Die Gewaltspirale dreht sich. Wer kümmert sich um die Spirale des Friedens? Der Journalist und Friedensaktivist Franz Alt sagte in einer Talksendung in dieser Woche, das war letzte Woche schon, in dieser Woche, ich zitiere aus dem Gedächtnis, in dieser Situation sei er auch für Waffenlieferung in der Ukraine. Er bedauere es jedoch sehr, dass nicht mit der gleichen Intensität, mit der die Forderung nach Waffen gestellt wird in den Medien und in den Talkshows, mit der gleichen Intensität daran gearbeitet wird, Strategien des gewaltfreien Widerstands für den Frieden zu entwickeln. Dass das nicht ohne Opfer geht, Strategien des gewaltfreien Widerstands für den Frieden zu entwickeln und umzusetzen. Dass das nicht ohne Opfer geht, vielleicht auch nicht ohne Opfer des eigenen Lebens. Das zeigt zum Beispiel das Beispiel von Michael Sattler. Aber hat Waffengewalt keine Opfer? Zurzeit zählen wir 100.000 russische Soldaten, tote Soldaten. Und 15.000 tote ukrainische Soldaten. Und 7.000 tote Zivilisten und über 10.500 verwundete Zivilisten, Verletzte. Hat die Gewaltspirale keine Opfer? Nur bei der Friedensspirale droht es unser Leben vielleicht. Michael Sattler war einer, der für seine Glaubensüberzeugung, dass Jesus Gewaltfreiheit geboten hat und lehrte, der für diese Glaubensüberzeugung sterben musste. Circa 1490 in Breisgau geboren, wurde er am 20. März 1527, also 2-3 Monate nach dieser Schleitheimer Versammlung, mit 37 Jahren nach grausamer Folter, so heißt es in den historischen Belegen, nach grausamer Folter in Rottenburg am Neckar verbrannt. Und seine Frau wurde im Neckar ertränkt. Menschen, die nichts anderes wollten, als dass das Wort Jesu Christi vom Frieden in und durch ihr Leben wirkt und spricht. Gottes Wort, und darum geht es ja an diesem Sonntag, ist wirksam. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich wünsche es uns jedem hier in diesem Raum und auch an den Bildschirmen oder im Nachsehen dieses Gottesdienstes, dass wir es je in unserer persönlichen Lebenssituation erfahren, dass Gottes Wort, wie es uns in Jesus Christus geschenkt worden ist, uns, dir und mir Hoffnung und Zuversicht gibt. Dass es uns ein Anker ist oder bleibt, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ein Anker, der hält, der Sicherheit und Trost gibt. Und dass es uns Mut macht, mit Gelassenheit unseren Weg bis zu Ende zu gehen. Bis wir bei unserem Herrn sind, so wie wir es für Walter Emer glauben. Und ich wünsche es uns als zweites, dass wir, wie die früheren Täufer, von Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Wort Gottes, uns inspirieren lassen zu einem, und jetzt nehme ich unsere Begriffe von der Täuferbewegung auf, zu einem mündigen Leben, einem gemeinsamen und konsequenten Leben und einem gewaltfreien Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Mit der Hoffnung im Herzen, jetzt zitiere ich noch jemand einmal, die Gustav Heinemann in seiner Predigt 1950 auf dem Evangelischen Kirchentag in diese Worte zusammengefasst hat: Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Amen. Wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, wir beten. Wer beten mag, darf das gerne laut tun.